Herzlich willkommen,
ihr hört
bei unserer Sendung.
Stimmen.
Immer am Dienstag um 17 Uhr.
Stimmen
ist ein Format, wo man sich immer Menschen aus dem Alltag oder aus der öffentlichen Welt hier ins Studio holt und ein bisschen tiefer quatscht, wer diese Menschen eigentlich sind.
Stimmen.
Die Stunde, in der wir hinter Menschen hören.
Radio OKJ, der Lokalsender aus Jena.
Hallo und herzlich willkommen bei den Stimmen. Mein Name ist Julia. Heute ist bei mir im Studio Enrico Paust. Hallo.
Hallo.
Genau. Bevor wir verraten, was Sie so machen, wer Sie so sind, eine Frage vorab. Welchen Bezug haben Sie zur Stadt Jena?
Ich bin in Jena geboren. Auch meine Familie mütterlicherseits stammt aus Jena zum großen Teil und von daher habe ich einen relativ engen Bezug zu Jena. Bin geboren, aufgewachsen hier, habe auch hier studiert. Ja.
Also ich gehe jetzt mal davon aus, eine sehr große Bedeutung dann auch in Ihrem Leben, diese Stadt.
Ja, auf jeden Fall.
Schön. Dann fangen wir doch mal so ein kleines bisschen in der Kindheitsphase an, weil ich ja immer so die Kinder und Jugendlichen hier im Radio betreue. In welche Schule sind Sie denn gegangen?
Ins Anger-Gymnasium.
Ins Anger-Gymnasium. War das dann noch am Anger oder?
Genau, da war das noch am Anger. Also wir waren einer der letzten Jahrgänge dann mit Abschluss 2005, die wirklich noch am Anger auch Abitur gemacht haben.
Noch Kontakte zu den alten Lehrern oder?
Zu den Lehrern weniger, zu einigen Mitschülern schon immer noch.
Ja. Okay. Und dann Studium hier in Jena auch gemacht?
Genau, erst Zivildienst in Weimar im Landesamt für Archäologie und dann Studium hier in Jena.
Mhm. Wo kommt es denn her, dass Sie dann gar nicht so weit weg sind, sondern immer hier so ein bisschen geblieben sind?
Das hat sich eigentlich sehr schön ergeben, da ich durch meinen Zivildienst eben Kontakte zum Landesamt in Weimar hatte, konnte ich dann während des Studiums auch dort arbeiten und da war das eine ideale Situation, dass ich gleich Geld verdienen konnte, auch in dem Beruf, den ich später mal ausüben wollte. Mhm. Und das wäre mit einem anderen Studienort, hätte das so nicht funktioniert und dann war das auch von der Finanzierung des Studiums her eine sehr schöne Sache, die sich ergeben hat.
Sie haben Archäologie studiert.
Genau, also ur- und frühgeschichtliche Archäologie, Anthropologie und mittelalterliche Geschichte.
Wo kommt das Interesse her?
Ich habe mich schon als Kind immer für Archäologie interessiert, für Geschichte und habe dann als Schülerpraktikum schon mal 2 Wochen in der Stadtarchäologie im Praktika gemacht. Und das hat mir sehr gut gefallen und dann bin ich dabei geblieben.
Welche Aufgaben hatten so ein Stadtarchäologe?
Im Wesentlichen alle Baumaßnahmen innerhalb der Stadt zu betreuen, bei denen archäologische Funde zutage kommen könnten und dann auch die Ausgrabung durchzuführen, beziehungsweise auch dann innerhalb des Denkmalamtes müssen sich auch um die Baudenkmale kümmern, die in der Stadt vorhanden sind.
Mhm. Ich dachte immer, dass da so die Uni auch mit drin steckt bei diesen ganzen Ausgrabungen. Ist das so eine Kooperation?
Mittlerweile weniger. Also tatsächlich war es so, dass bis 1947 die komplette Bodendenkmalpflege in ganz Thüringen bei der Uni lag und auch durchgeführt wurde. Das hat dann mit der Gründung des Landesamtes für Archäologie gewechselt nach Weimar. Dann war die Uni nur noch für den Stadtkreis Jena zuständig bis 1993 und seit 1993 gibt es eben richtig ein Denkmalamt mit einem Stadtarchäologen, dem Matthias Rupp, der die Grabung betreut. Und wir führen nur noch Forschungs- und Lehrgrabung zur Ausbildung unserer Studierenden durch. Aber größtenteils zwar im Umfeld von Jena, in Altenkleisberg als wichtigen Fundplatz, aber auch in Bayern, Sachsen-Anhalt und weiter verbreitet, um eben den Studenten auch ein breiteres Spektrum bieten zu können.
Also Sie sind immer noch bei der Uni?
Ich bin als Archäologe wieder bei der Uni. Nach dem Studium habe ich dann erstmal am Landesamt in Weimar gearbeitet und bin dann seit 2014 wieder an der Uni als wissenschaftlicher Mitarbeiter.
Ich glaube, das bekannteste Ausgrabungsobjekt ist immer noch auf dem Markt, dieser Keller mit dem Brunnen, ne? Den man sich ja angucken kann. So ein kleines bisschen ist da immer Laub drin und so.
Ja, ich würde nicht sagen, dass es das bekannteste ist, es ist das, was ja immer noch oberflächlich sichtbar ist. Ja.
Das meine ich wahrscheinlich auch, weil man das halt immer sieht, wenn man dran vorbeigeht. Ja. Genau. Also das war quasi Ihr Team irgendwann mal.
Das war das Team der Stadtarchäologie tatsächlich. Das hat mit der Uni in dem Sinne nichts zu tun gehabt bei den Ausgrabungen, da waren wir nicht beteiligt.
Aber was sind dann so spannende Projekte aus Ihrem Leben als Archäologe? Was waren also so die spannendsten Momente?
Was für mich ganz spannend war, war, als ich als Zivildienst angefangen habe im Landesamt, die Betreuung der Gastrasse, die damals durch Thüringen geführt hat, von den Stegallob, wo sehr viele interessante Grabungen kamen, gerade im Bereich Apfelstädt mit den ältesten Goldringen in Mitteldeutschland, die gefunden wurden aus der Glockenbecherkultur. waren sehr spannende Ausgrabungen auch im Vorfeld vom Jagdbergtunnel, die ich zum Teil auch mitleiten konnte. Ganz interessant war mein Dissertationsprojekt zum Thüringer Königreich, zu Bestattungen aus dieser Zeit. Und auch, was ich jetzt an der Uni mache, ganz einfach die Forschungsprojekte, die ich gemacht habe zum alten Gleisberg, beziehungsweise eben jetzt zum Collegium Jenense, sind schon wirklich Highlights.
Das finde ich sehr, sehr spannend. Also diese armreife Glockenbecherkultur, vielleicht für alle, die nicht wissen, was sich dahinter verbirgt, man noch, das ist ja noch
also Glockenbecherkultur, vor den Germanen, ne? Genau, Glockenbecherkultur, das ist die eine der letzten Kulturen der Jungsteinzeit, um so etwa 2800 bis 2200 vor Christi. Und das waren also Lockenringe, wirklich goldene Ringe, gebogen aus Blech, die in die Haare eingeflochten wurden.
Ich war da mal in diesem Ringobservatorium Goseck, ich weiß gar nicht, ob man das so nennen kann. Ja. Ist das in eine ähnliche Zeit, 2800?
Ja, nicht ganz. Also es gibt zeitlich vergleichbare Befunde auch dort vor Ort, aber im Wesentlichen ist das ja auch frühbronzezeitlich mit.
Okay,
gut. Also ist ja in einem Zusammenhang auch zu sehen mit der Himmelsscheibe von Nebra und da ist dann ein bisschen jünger.
Das Spannende, das sind in letzter Zeit, glaube ich, sehr viele Funde gewesen, die immer mehr wie so ein, ne, man weiß, das ist irgendwie so ein Bild am Ende mit ganz vielen Millionen Puzzleteilen wahrscheinlich und man hat zwei davon gefunden. So.
Ja, das auf jeden Fall. Man muss auch sagen, dass glücklicherweise gerade durch so einen Fund wie die Himmelsscheibe in den letzten Jahren, seit ja bekannt gekommen ist, sind ja mittlerweile 20 Jahre, die Wahrnehmung der Archäologie auch deutlich besser geworden ist und sich dadurch ja in der Öffentlichkeit auch das viel häufiger abbildet als in der Zeit davor.
Mhm. Und Sie haben noch erwähnt, Thüringer Königreich, das finde ich auch eine unglaublich spannende Zeit hier für unsere Thüringer Geschichte, die mal kaum jemand kennt. Also wie kamen Sie denn dazu, eine Dissertation zu schreiben zu dem Thema?
Es war ganz einfach zu dem Zeitpunkt, wo ich nach einem Dissertationsthema gesucht habe, hatte sich gerade mit den Grabungen an der A71 in Leubing ein neues Gräberfeld aus dieser Zeit aufgetan, mit einer interessanten Almandin verzierten Gürtelschnalle.
Was ist Almandin?
Das ist eine Granate. Das ist eine bestimmte Unterart der Granate, also früher auch Karfunkelsteine genannt, also rote Steine, die in die Gürtelschnalle eingelegt wurden, die aus Sri Lanka stammen ursprünglich.
Wie sind die nach Thüringen gekommen?
Über weite Handelsbeziehungen. Also gerade der mitteldeutsche Raum Thüringen hat in Europa ganz einfach durch die geografische Lage, ist es an den sowohl Nord-Süd- als auch West-Ost-Handelsrouten gelegen und hatte dadurch sehr, sehr gute Handelsbeziehungen, hat auch im Grunde genommen aus jeder Region Handelsgut abbekommen und das schlägt sich auch in dem Fundgut nieder. Und im Zusammenhang mit diesem Gräberfeld haben wir dann eben mit den Kollegen in Weimar dann noch drei weitere Gräberfelder, die zeitgleich sind, mit ausgesucht, die ich dann als Dissertation bearbeitet habe.
Hat sich geklärt, wo es den Königshof gab eigentlich, den Thüringer?
Naja, wahrscheinlich, wie das auch schon bei Wim Blanke beschrieben hat, gab es nicht einen festen Königshof, sondern mehrere, gerade unter den drei Brüdern, Baderich, Bertachar und Herminafried. Was sich geklärt hat, ist, dass wahrscheinlich der Hof von Herminafried, von Bertachar, mit die also auch Eltern der Heiligen Radegunde waren, in Erfurt-Gispersleben, also nördlich von Erfurt, ihren Königshof und auch ihren Bestattungsplatz hatten.
Und bei Herbstleben, da soll es doch so einen Tingplatz geben. Ist das richtig bei mir? Ich werfe jetzt einfach mal so Halbwissen hier rein.
Also es gibt immer die Überlieferung, so einen Tingplatz, also einen Versammlungsplatz archäologisch nachzuweisen, ist natürlich eigentlich nicht möglich. Daher kann man das nicht sagen, ob das tatsächlich so war.
Weil das ist ja so eine Stelle über der Unstrut, ne, wo es so eigentlich nur ein Felsen oder so ein Vorsprung ist das. Ne? Und wenn sie sich da getroffen haben, da gibt es quasi keine Gebäudereste, die man nachweisen kann.
Genau, wir können ja nur alles das nachweisen, was im Grunde genommen die Siedlungsüberreste, der Abfall der prähistorischen Menschen sind, die im Boden verblieben sind. Alles, was keine Bodeneingriffe bewirkt hat, können wir archäologisch leider auch nicht fassen.
Ich will aber trotzdem noch mal ein bisschen nachbohren, dass die Thüringer ja offensichtlich da so vernetzt waren in der Zeit. Welche Zeit ist das eigentlich genau, Thüringer Königreich? Haben wir, glaube ich, noch nicht erwähnt.
Das ist so das 5. und Anfang 6. Jahrhundert, also 531 war dann die Schlacht gegen die Franken, wo dann das Thüringer Königreich untergegangen ist und in das Fränkische Reich eingegliedert. Und deshalb 5. und Anfang 6. Jahrhundert ist da die wesentliche Zeit.
Als die Franken dann die Radegunde mit verschleppt haben nach Frankreich,
genau.
Oder? Das Gebiet von dem heutigen Frankreich sozusagen, genau. Genau. Aber worauf ich hinaus will, ist eben diese Vernetzung der Thüringer mit eben ganz viel Handel und Beziehungen und so. Es gab ja da auch zu Theoderich bei den Westgoten die Verbindung mit der Amalaberga.
Genau, also es sind im Grunde genommen zwei Sachen. Zum einen natürlich die gute verkehrspolitische Lage. in Mitteleuropa und zum anderen haben ganz einfach die Thüringer auch eine sehr clevere Heiratspolitik gemacht, sowohl mit Langobarden als auch mit Ostgoten und natürlich auch mit den Franken. Und das verschafft natürlich auch Zugang zu den Handelskontakten, die die jeweiligen Partner haben. Und damit muss man einfach schon sagen, war das sehr geschickt gemacht in der Macht. Es hatte halt nur lange durch den Krieg der Franken keinen Bestand.
Das heißt also, für mich spannend und ich würde es auch immer wieder erwähnen, wie viel Vermischung da auch schon stattgefunden hat damals. Ne? Weil man hat, für mich ist Geschichte immer so eine Sache, die fließt, die sich verändert und man versucht aufzuzeigen, warum.
Ja, das sowieso, also das gab, ne? Sagt ja eigentlich schon der Name, ja. Zu dieser Zeit Völkerwanderungszeit. Ja. Also die Thüringer sind eigentlich ein Königreich der Völkerwanderungszeit. Ganz Europa, muss man sagen, war in Bewegung. Es gab ganz viel Durchmischung. Da ist auch interessant, vor vielen Jahren gab es mal ein Ausstellungsprojekt von den Kollegen in Berlin vom preußischen Kulturbesitz gemeinsam mit den Museen in Russland, die dann auch eine über diese Zeit, Merowinger Zeit, einen Ausstellungskatalog genannt haben und das auch bezeichnet haben als Europa ohne Grenzen. Und das trifft es eigentlich sehr schön, da die ganzen Probleme, die wir heute haben mit Grenzziehungen, Nationalstaaterei, das war zu diesem Zeitpunkt gar kein Thema. Es war einfach weites, offenes Land und die Völker sind, wie ja, Völkerwanderung sagt, quer durch die Lande gezogen, haben sich auch neue Siedlungsplätze gesucht.
Hat er nicht lange gehalten, das Thüringer Königreich. Was kann man denn sich noch so für Rückschlüsse vorstellen, wenn man eben so Sachen aus Gräberfeldern eben findet, wenn man sich dann vorstellen möchte, wie die wirklich gelebt haben? Also da ist ja nochmal ein Riesensprung dann zu tun, oder? Ist das überhaupt möglich?
Ja, es ist eigentlich tatsächlich aus den Gräberfeldern fast noch etwas leichter möglich als aus den Siedlungen. Natürlich sagen uns die Siedlungen, wie sahen die Häuser aus, was gab es für Haupthäuser, Handwerksstätten und alles, Siedlungsgruben. Aber im Wesentlichen, was wir da finden, sind die Abfallprodukte, also den Müll. Bei den Gräbern ist das anders. Da fasst man auch ein bisschen die geistliche Welt, also wie wurden die Menschen bestattet, wie waren vielleicht die Glaubensvorstellungen, was wurde als Beigaben mitgegeben auf dem Weg in den Tod, an Nahrungsmitteln, an Textilien, an Waffen, an Gerätschaften. Das ist ein ganz interessantes Bild, weil es ja nicht nur das widerspiegelt, wie im Grunde genommen wahrscheinlich der Bestattete zu Lebzeiten wahrgenommen wurde, sondern auch wie die Nachkommen selbst wahrgenommen werden wurden, weil sie mussten die Sachen, die in das Grab geben, natürlich auch entbehren können und darauf verzichten. Das ist ganz wichtig. Und vor allen Dingen einfach anhand der Skelette kann man ganz viel über das Leben der Menschen erfahren durch anthropologische Untersuchungen. Wir können bestimmen, das Alter, Geschlecht kann geschätzt werden, Körperhöhenschätzung, an den Knochen kann man Hinweise für Krankheiten, Verletzungen finden, für Verwandtschaftsbeziehungen. Und jetzt gerade mit den neuen Methoden auch Genetik, Isotopie, können also ganz enge Verwandtschaftsbeziehungen, es können Wanderbewegungen durch Europa anhand der Genetik und der Isotopenaufnahme festgestellt werden. Es kann die Ernährung anhand von Isotopen bestimmt werden, war es eine pflanzliche Ernährung, eine fleischliche Ernährung, wurde viel Fisch gegessen, das ist alles möglich. Es kann mittlerweile Hautpigmentierung, Augenfarbe, Haarfarbe bestimmt werden genetisch, bis hin dann mit rechtsmedizinischen Methoden bis zur Gesichtsrekonstruktion. Also es ist sehr vieles möglich, was tatsächlich dazu beiträgt, ein Lebensbild der Menschen zu schaffen, was sich jetzt ohne das Skelett auf den Gräberfeldern gar nicht machbar wäre.
Da würde ich mal an der Stelle einwerfen, falls man sich dafür interessiert. Ich fand das Museum in Halle unglaublich interessant, wo dann ja auch die Himmelsscheibe ausgestellt ist. Mhm. Aber darüber hinaus, also die Himmelsscheibe schon ist interessant, aber eigentlich finde ich die ganze Ausstellung unglaublich wissenswert. Ne? Da kriegt man das gezeigt, was Sie gerade gesagt haben.
Genau, es ist in Halle eine sehr schöne Ausstellung, muss auch sagen, es ist eine der modernsten Ausstellungen, die wir aktuell haben, da der letzte Teil gerade Völkerwanderungszeit, Frühmittelalter erst im letzten Jahr eröffnet wurde. Aber nichtsdestotrotz, auch das Museum in Weimar ist sehr, sehr empfehlenswert. Ganz einfach, der Grundgedanke vom Aufbau zwischen beiden Museen ist etwas anders gestaltet. Mhm. In Halle ist wirklich ein wesentlicher Punkt, möglichst viele Funde zu zeigen, neueste Forschungsergebnisse zu präsentieren, um die Himmelsscheibe, interessante Sonderausstellungen. Dazu hat Weimar als kleineres Museum so nicht die Möglichkeiten, aber sie haben eben das Hauptziel, ein Geschichtsbild zu vermitteln, das Leben zu vermitteln. Und daher ist auch die Fundauswahl in beiden Museen, die präsentiert werden, etwas unterschiedlich. Aber daher ist es besonders interessant, sich auch beides im Vergleich mal anzusehen.
Okay, also der Tipp für die Interessierten schon, wenn dann schon beide.
Genau. Museen.
Warum auch nicht? Was macht das so mit einem, wenn man sich so sehr mit der Vergangenheit beschäftigt?
Ja, es trägt auch dazu bei, viele Prozesse, die auch heute tagesaktuell sind, anders zu verstehen. Mhm. Weil was ich abzeichne, ist, viele Prozesse sind ganz einfach auch wiederkehrend und viele Probleme, die wir heute haben, gab es in der Vergangenheit auch schon. Und daher hilft es ganz einfach auch, ja, zu verstehen, wo man selber herkommt und mit dem Leben heute, mit ganz einfach einigen Prozessen, auch historischen Prozesse, besser zu verstehen.
Das habe ich mir jetzt angesichts der Krise auch überlegt. Ne? Wir haben jetzt 70 Jahre eigentlich keine Kriegserfahrung und alle drehen so ein bisschen durch. Gerade hat man ja das Gefühl, was tun wir? Oh mein Gott, oh mein Gott. Aber eigentlich haben wir ja unglaublich viele Aufzeichnungen über schon geschehene Kriege. Ne? Kann er vielleicht sich daraus Wissen ziehen. Das ist schon gut.
Ja, auf jeden Fall.
Machen wir mal einen Sprung ein bisschen weiter, weil Sie arbeiten ja gerade an einem Forschungsprojekt zum Collegium Jenense. Und wie kam es denn zu diesem Projekt?
Entstanden ist dieses Projekt, oder man muss das Ganze zweigeteilt betrachten, die Universitätsgeschichte, die Historiker im Universitätsarchiv haben sich schon länger mit natürlich der Universitätsgründung, dem Collegium Jenense beschäftigt, auch im Rahmen der 450-Jahr-Feier 2008. Wir als Archäologen sind im Grunde genommen dazugekommen im Rahmen der Dekontaminierung unserer Sammlung. Wir haben bei uns an der Uni das große Glück, dass wir die größte Universitätssammlung zur Ur- und Frühgeschichte in ganz Europa haben. Und diese Sammlung war leider durch ihren Lagerung schimmelbelastet und musste vor einigen Jahren gereinigt werden, was dann auch erfolgt ist. Und im Zuge dieser Reinigung haben wir mit einer neuen Katalogisierung der Sammlung begonnen und sind dabei auch auf die Skelette aus dem Collegium Jenense gestoßen, aus der Universitätskirche, haben uns dann mit den Historikern in Verbindung gesetzt und dann auch relativ schnell gemeinsam mit der Universitätsleitung beschlossen, ein größeres Forschungsprojekt interdisziplinär anzulegen und diesen ganzen Komplex modern aufzuarbeiten.
Wo lagert man denn all diese Funde? Wenn Sie sagen, das ist die größte in ganz Europa, wo lagen denn die rum?
Die lagen in verschiedenen Magazinen unseres Instituts in der Stadt verteilt. Seit März diesen Jahres haben wir das große Glück, dass wir einen neuen Magazinraum bekommen haben, wo wir jetzt alles an einen Ort auch zusammenbringen können. Und da ist das im Grunde genommen alles sehr, sehr schön aufgehoben, auch unter klimatisch hervorragenden Bedingungen.
Wo ist das? Darf ich da? Bin ja jetzt ganz neugierig hier.
Den Ort werden wir leider nicht verraten.
Schade.
Da sind ja jetzt einfach Sicherheitsbestimmungen dahin.
Schade, schade. Ich dachte es mir aber schon fast. Ja gut, aber Collegium Jenense, um darauf nochmal zurückzukommen. Das ist ja aus meiner Perspektive so ein Ort, so ein unwahrscheinlicher Ort hier in dieser Innenstadt. Er ist mittendrin, wirklich direkt ja neben dem Turm, neben der Neuen Mitte, gegenüber der Goethe-Galerie und McDonald's, wenn man das mal so beschreiben darf. Aber der ist voll spannend, weil er voller Geschichte steckt und weil ihn eigentlich keiner richtig kennt. Ich muss gestehen, ich selbst lebe schon seit 18 Jahren in Jena und bin dieses Jahr zum ersten Mal in diesem kleinen, gemütlichen, hübschen Innenhof gewesen, um mir den mal anzugucken. Und auch nur im Zuge eines Projektes, was wir hier im Radio machen. Deswegen finde ich das ganz toll, dass da gerade geforscht wird. Ja, wie kann man sich denn das so ein bisschen vorstellen, interdisziplinär? Und da sind also ganz viele verschiedene Menschen dran beteiligt.
Genau, ganz viele verschiedene Menschen aus verschiedenen Institutionen von verschiedenen Fachrichtungen. Wir haben zum Beispiel Genetiker dabei vom Max-Planck-Institut für evolutionäre Anthropologie in Leipzig. Wir haben Isotopenforscher dabei vom Max-Planck-Institut für Menschheitsgeschichte in Jena. Das Universitätsklinikum ist mit Kollegen von der Rechtsmedizin beteiligt. Wir haben Materialwissenschaftler dabei, die also sich auch richtig mit Materialanalysen von den Fundstücken, Farbanalysen beschäftigen. Wir haben ein großes Team aus Restauratorinnen, die sich sowohl mit Textilien als auch mit farbig gefassten Objekten befassen, als auch mit Keramiken, mit Metallen. Ich selbst als Archäologe und Anthropologe, wir haben einen großen Teil Historiker dabei, wir haben Kunstwissenschaftler dabei. Und das könnte man im Grunde genommen auch so fortsetzen. Also gerade dadurch lebt im Grunde genommen auch das Projekt, dass wir versuchen, diesen Fundstoff, den wir haben, von so vielen unterschiedlichen Gesichtspunkten wie möglich zu betrachten und diese einzelnen Ergebnisse dann zusammenzuführen, um wirklich das Leben in der frühen Universität in Jena zu rekonstruieren.
Wird es da Publikationen dann auch geben?
Also was auf jeden Fall. Also wir haben ja schon mal vor 2 Jahren eine kleine Broschüre rausgegeben für die erste Ergebnisse zeigen soll des Projektes. Es ist jetzt für das Universitätssommerfest eine Posterpräsentation geplant und für den November eine kleine Ausstellung im Ausstellungskabinett des Universitätshauptgebäudes und es soll auch eine richtige Publikationsreihe entstehen, wo in diesem Jahr der erste Band zu den Grabdenkmalen erscheinen soll und dann in den folgenden Jahren weitere Bände, die die gesamten Ergebnisse der einzelnen Forschungen vorstellen sollen.
Was mich jetzt im Speziellen interessiert, ist natürlich Collegium Linense als Gründungsort der Universität. Das ist jetzt das, was ich weiß. Also wir können da gerne noch ins Spezifische gehen. Aber bevor dort überhaupt die Uni sich angesiedelt oder entwickelt hat, war das ja ein Kloster, ne, der Ort.
Genau, es war ein Dominikanerkloster, das St. Pauli-Kloster, was sich im Grunde genommen in der südwestlichen Ecke der Stadt befunden hat. Also damals noch gar nicht im Zentrum wie heute, sondern wirklich an der Ecke der mittelalterlichen Stadtbefestigung auch. War seit dem 14. Jahrhundert Kloster. Die Klosterkirche, die später Universitätskirche wurde. Und das Kloster wurde dann im Zuge der Reformation aufgelöst.
Genau, und wie war das denn mit der Gründung dann von der Universität und dem Gebäude? Wie hängt das alles miteinander zusammen?
Ja, die Gründung der Universität ist im Grunde genommen eine Folge des Schmalkaldigen Krieges. Johann Friedrich, der Großmütige, also der Hanfried auf dem Markt, der ja für die Sache von Luther eingetreten ist, hat den Schmalkaldischen Krieg verloren, ist in kaiserliche Gefangenschaft geraten und hat damit auch die Würde eines Kurfürsten verloren, die auf die sächsischen Wettiner übergegangen ist und damit auch die Universität Wittenberg. Und noch in Gefangenschaft, in Wien, in kaiserlicher Gefangenschaft, hat er seine Söhne beauftragt, eine hohe Schule erstmal zu gründen in Jena mit dem Ziel, einfach eigene Juristen ausbilden zu können und auch eigene lutherische Theologen ausbilden zu können und so auch die Freiheit zu haben, sich unabhängig zu machen von den Universitäten, die in den Herrschaftsbereichen der ehemaligen Feinde, der Gegner in dem Sinne ansässig waren. Und dazu fiel dann relativ schnell die Entscheidung für Jena, ganz einfach aus dem Grund, da die Uni Wittenberg, als zweimal die Pest in Wittenberg geherrscht hat, schon ins Exil nach Jena gegangen war und schon ihre Lehre im ehemaligen Dominikanerkloster durchgeführt hat. Da waren auch noch einige Mönche vorhanden, auch zur Gründung der Hohen Schule noch. Und daher war dieser Ort bekannt, er war nutzbar für diesen Zweck einer Hohen Schule und deshalb fiel die Entscheidung, das Ganze in den Dominikanerkloster stattfinden zu lassen. Die Gründung ist dann auch noch erfolgt, als Johann Friedrich noch innerhalb der Gefangenschaft war, allerdings erstmal nur als hohe Schule. Die Erhebung zur Universität ist dann erst durch den römisch-deutschen Kaiser Ferdinand 10 Jahre später erfolgt, 1558. Das hat dann Johann Friedrich selber nicht mehr erlebt, er ist 4 Jahre vorher gestorben und ab dann war dann aber die Erhebung richtig zu einer Universität.
Ich habe mal eine kleine Nachfrage zum Hanfried, weil der ja so prominent auf dem Marktplatz bei uns rumsteht. Aber letztendlich steht ja auch, ne, die Widmung oder Gründer der Universität oder sowas. Also letztendlich die kleinen Forschungen, die ich jetzt betrieben habe zu dem Thema, ergaben eigentlich, hat er sich gar nicht so sehr dafür wirklich interessiert. Ne? Er musste es so ein bisschen machen, weil er die Uni verloren hatte in Wittenberg. Aber welchen Bezug hatte der eigentlich zur Stadt Jena, habe ich jetzt nicht viel gefunden. Ne? Sein Sitz war dann eigentlich am Ende in Weimar.
Sein Sitz war dann in Weimar, weil Weimar war zu diesem Zeitpunkt einfach besser ausgebaut und als Jena. Jena wurde zu dem Zeitpunkt immer beschrieben als Weinbauernstädtchen.
Okay.
Das muss man also sagen. Aber also es war schon eine Forcierung von Johann Friedrich, diese Universität zu gründen. Auch wenn er in Gefangenschaft war, es war nicht so, dass er im Kerker saß, sondern er war trotzdem noch einer der mächtigsten Fürsten im Heiligen Römischen Reich und musste natürlich auch alle Finanzmittel dafür zur Verfügung stellen. Also ohne seinen wirklichen Willen, das umzusetzen, wäre das nie möglich gewesen. Und gerade ohne die thüringischen Wettiner, die das ja dann auch in den Folgejahren im Grunde genommen bis 1918 die Universität komplett finanziert haben, wäre auch die Entwicklung gar nicht möglich gewesen.
Okay, also wenn ich mir jetzt Interessenlosigkeit, sondern einfach nur politisches Kalkül vorwerfe, ist das dann zu kurz wahrscheinlich?
Ich denke, ja.
Okay. Dann soll er da zurechtstehen auf dem Markt als Gründer der Uni. Aber wie kann man sich denn das so vorstellen? Wir sind ja im Jahr 1556, 57.
Also die Universitätsgründung, das Privileg wurde ausgestellt 1557, aber die Eröffnung war 1558 als Universität. Die Hohe Schule bereits 10 Jahre vorher, 1548, gegründet.
Genau, aber wie kann man sich das so ein bisschen vorstellen? Also so riesig sind die Gebäude dann ja dann doch nicht. Das heißt, das muss noch eine sehr, sehr kleine Schule gewesen sein. Kann man das irgendwie nachvollziehen, wie das Leben, das Studentische dort stattgefunden hat, also, oder beziehungsweise zwischen Dozenten und Studenten?
Ja, also es gibt einige Hinweise darauf. Es gab auch gerade zur Unigründung dann regelhafte Umbauten, Umbaumaßnahmen innerhalb des Kollegiums, um das Ganze herzurichten. Also gerade die Kollegin Kirsche war im Grunde genommen völlig verfallen zu diesem Zeitpunkt und wurde auch mit der Universitätsgründung erstmal umgebaut zu einem Studentenwohnheim. Also es wurden mehrere Zwischenböden eingezogen, Öfen eingebaut, um da ganz einfach ein Studentenwohnheim einzurichten. In der obersten Etage der Kirche war noch die Bibliothek, die kurfürstliche, die aus Wittenberg mitgenommen wurde, untergebracht. Und der Turm, der heute noch steht innerhalb des Kollegienhofes mit den ernestinischen Staatswappen, ist im Grunde genommen nie ein Kirchturm gewesen, sondern einfach der Treppenturm, der zur Unigründung angebaut wurde, um die einzelnen Studentenzimmer erreichen zu können. Deshalb, dieser Bereich war zu dem Zeitpunkt ganz normal Studentenwohnheim. In den ehemaligen Klosterbereichen, was heute anatomische Sammlung ist, Senatsgebäude, waren die ersten Hörsäle für die vier Fakultäten untergebracht. Also jede Fakultät hatte einen Hörsaal.
Und welche waren das zu Beginn?
Das waren die philosophische Fakultät, die juristische, die medizinische und die theologische Fakultät. Mhm. Und gegenüber dem Gebäude, was heute zur Kollegiengasse hingerichtet ist, was dann später als Aula-Gebäude umgebaut wurde, war im Grunde genommen der Speisesaal. Mhm. Für die Studenten und in den hinteren Bereich, in dem heute das rote Theoretikum steht, vom Klinikum bis hin zum Anatomieturm, war im Grunde genommen das, was man heute als Studentenwerk bezeichnen könnte, also sowohl der medizinische Garten als auch der Garten zur Lebensmittelversorgung für die Studenten. Da stand der Backofen, da stand das Brauhaus der Universität und da hat im Grunde genommen die Versorgung stattgefunden. Und die Studierenden waren also untergebracht in der Kollegin Kirche, hat sich dann später gewechselt, ist in die Stadt gewandert und die Professoren zum Teil auch in ein Haus, was am Kollegium untergebracht war, zum Teil aber auch schon direkt in der Stadt.
Das ist spannend. Die haben also studiert und sich selbst versorgt nebenbei noch.
Nein, sie haben sich nicht selbst versorgt. Sie wurden versorgt auch von Universitätsmitarbeitern, wie das heute auch ist. Mhm. Also sie haben nicht selbst in den Garten gearbeitet und sich versorgt. Sie waren halt dann einfach in der Mensa und haben sich dort ernährt von dem, was dann auch zubereitet wurde.
Aber trotzdem eine nette Vorstellung, ne? Dass man sozusagen noch im Garten sieht, was man dann am nächsten Tag vielleicht auf dem Teller bekommt oder so.
Genau. Also es war im Grunde genommen, kann man sagen, wie eine kleine Campus-Universität. Ja. Es war im Grunde genommen das gesamte universitäre Leben auf dieses kleine Viertel begrenzt in den ersten Jahren.
Naja, und man kann ja davon ausgehen, dass das vor allen Dingen alles Männer waren. Also nicht vor allen Dingen, sondern ausschließlich, schätze ich mal. Und wie viel welcher?
Also die Studenten und die Professoren waren tatsächlich durchgängig alles Männer. Es ist natürlich immer so, dass zur Universität auch in den Matrikeln zu diesem Zeitpunkt noch mehr gehört haben. Es haben auch die Familien dazu gehört von den Professoren, von den Universitätsbediensteten. Und da waren natürlich dann auch Frauen mit dabei. Es waren auch Kinder mit dabei, die auch eine Rolle gespielt haben und die auch das Recht hatten, in der Kollegienkirche mit bestattet zu werden. Das muss man auch sagen.
Das ist spannend auf jeden Fall. Aber wie viel waren denn da zu der Zeit ungefähr?
Also
wie kann man sich das vorstellen?
Es wird sich um wenige hundert gedreht haben zu dieser Zeitpunkt. Während der Hohen Schule, kann man sagen, waren es zumindest erstmal nur zwei Professoren, Stiegel und Striegel, die aus Wittenberg mitgekommen waren. Mit wenigen Studenten in den ersten Jahren werden es wenige hundert gewesen sein. Um 1700, muss man sagen, hatte dann die Universität ihre erste Blütezeit und hatte dann mit 1800 Studenten ungefähr die höchsten Immatrikulationszahlen im gesamten Heiligen Römischen Reich. Also im Vergleich zu heute ist das eine sehr geringe Zahl. Für die damaligen Verhältnisse waren das wirklich sehr, sehr viele Studenten. Allerdings dann erst 150 Jahre nach der Universitätsgründung in den ersten Jahren ist mit wenigen hundert zu rechnen.
Mhm. Ja gut, aber sie hat ja, das weiß man ja, ne, dass die Uni dann schon sich einen Ruf erarbeitet hat. Und ja. Man sieht es ja überall in der Stadt, viele berühmte Menschen auch hierher gekommen sind, um hier zu forschen und zu arbeiten und zu studieren. es gibt ja noch so ein paar Geschichten über das Studentenleben. Ich weiß nicht, ob Sie dazu so ein bisschen was wissen. Also die eine ist, Brauerei haben Sie gerade schon angedeutet, habe ich gelesen, dass die Professoren zum Teil selber Bier brauen durften und das auch gemacht haben und mit den Studenten zusammen gefeiert haben. Ist da was dran?
Das gab es zumindest zeitweise, diese Professorentische, das den Professoren gestattet war, ganz einfach bedingt durch den Schmalkaldischen Krieg. Die Fürsten, die Landesherren hatten hier nicht mehr so viel Geld zur Verfügung wie früher, deshalb waren die Gehälter der Professoren in Jena niedriger als an anderen Universitäten. Und damit sie sich im Grunde ihr Gehalt etwas aufbessern konnten, gab es die Möglichkeit, dass sie selbst Bier brauen und an Universitätsangehörige ausschenken durften. das hat dann durchaus auch, wie schon sagten, zu einigen Problemen geführt, weshalb das dann ja auch nicht lange beibehalten wurde und man dann eher auf den Universitätsausschank im Gasthaus zur Rosen gewechselt ist.
Aber die zweite Geschichte, die vielleicht auch ein bisschen damit zu tun hat, ist ja, es gab ja sowas wie nächtliche Ausgangssperren auch oder so, ne? Und Studenten, die sich nicht benommen haben, die sich nicht an die Regeln gehalten haben oder zu viel Bier getrunken haben, die sind ja in so einen sogenannten Karzer durchaus gekommen. Das war so eine Bestrafungsmethode.
Genau, also der
gab's den, genau, wie lange gab es den an der Uni und was
also
bedeutet
er? Die letzte Karzerzelle gibt es bis heute.
Ja, wo findet man die?
Die ist im Kollegium direkt, die ist auch, also sie ist nicht öffentlich zugänglich, sie ist ja durch einen Schweizer Maler sehr aufwendig Destelli verziert, karikaturiert worden, die Professoren aus dieser Zeit, und ist wirklich geschützt. Das ist aber noch eine ehemalige Klosterzelle, die erhalten ist, dann als Karzer genutzt wurde. Es gab sehr, sehr viel mehr Karzerzellen, aber nicht nur in jener an der Universität, es gab es im Grunde an jeder Universität, weil das Besondere war im Grunde genommen in der frühneuzeitlichen Universität mit der Eintragung in den Matrikel, man hat sich immatrikuliert, unterstand man der Gerichtsbarkeit der Universität, also der Prorektor hatte im Grunde genommen das Recht, gleichzeitig auch als Richter zu fungieren, außer bei der Hohen- und Teilsgerichtsbarkeit, die blieb beim Landesherrn. Für alle anderen rechtlichen Vergehen wurde das Gericht direkt an der Uni abgehalten und dadurch hatte halt die Uni auch eigene Gefängniszellen, in die die Studenten inhaftiert werden konnten. In späteren Zeiten ist das dann häufig auch fast zur Mode geworden, dass es jeder quasi fast für den guten Ruf fand, einmal da einsitzen zu müssen. Es wurde dann auch relativ lockerer, die Wände wurden bemalt. Es gibt Bilder, wo dann mit den Aufsehern auch getrunken wurde zusammen und ähnliches. Aber es ist tatsächlich was, was eigentlich einen rechtlichen Charakter hatte und ganz einfach die Besonderheit einer Universität als nicht nur Lehreinrichtung, sondern auch eigene Rechtseinrichtung zu verdeutlichen.
Spannend auf jeden Fall. Wäre mal so ein Experiment wert fast. Genau, man kann dann, glaube ich, diese Karikaturen von der Karzerzelle im Stadtmuseum auch sehen. Das sind die.
Da ist eine andere Karzerzelle nachkopiert worden, die heute nicht mehr steht. Aber es gibt auf Uni-Webseiten gibt es auch die Möglichkeit, eine 3D-Ansicht dieser Karzerzelle sich anzuschauen. Ja,
ja, spannend. Gibt es noch was Interessantes so aus der frühen Universitätsgeschichte?
Ja, was im Grunde genommen auch für unser Forschungsprojekt eines der spannendsten Sachen ist, ist ja im Grunde genommen der Bestattungsplatz. Die Kollegienkirche wurde ja 1592 wiederhergerichtet als Universitätskirche, die Zwischenböden entfernt, es war kein Studentenwohnhaus mehr, die Stadt wurde umgebaut, die Häuser erhöht, dass die Studenten in die Stadt ziehen konnten und die Kirche wieder für Lehrpredigten, Promotionsfeiern, Rektoratswechsel hergerichtet und damit wurde sie auch zum zentralen Bestattungsplatz für die Universität. Dadurch wurden innerhalb der Kirche bis um 1814, da war die letzte nachweisliche Bestattung, Angehörige der Universität, hochadlige Studenten, Professoren, aber auch Kinder, Familienangehörige der Professoren, Ehefrauen bestattet in der Kirche, sehr prunkvoll, in vollständiger Kleidung, mit Beigaben in Form von Büchern, Totenkronen, Degen und ähnlichen. Und außerhalb der Kirche auch nichtadlige Studenten, städtische Bevölkerung. Und gerade dieser Bereich, den wir untersuchen, ist für uns ganz, ganz von Bedeutung, da wir hier die Chance haben, tatsächlich auch die Textilien aus dem 17. Jahrhundert vor uns zu haben, zu analysieren. Und dieser Textilbestand ist im Grunde genommen der größte erhaltene Textilbestand einer bürgerlichen Gesellschaft, den es in Europa gibt, aus Ausgrabungsfunden. In Kostümsammlungen erhalten gibt es natürlich ganz, ganz viel. Aber das sind meistens auch adlige Stücke. Und hier eine bürgerliche Gesellschaft und aus Ausgrabungen, das ist was ganz, ganz Besonderes und macht einen Mehrwert des Projektes aus.
Was gibt es denn da schon für Rückschlüsse aus diesen Textilfunden?
Dass es im Grunde genommen schon sehr reiche Textilien waren, die größtenteils wahrscheinlich auch aus Italien, aus Frankreich gekommen sind. Sehr viel Seidenkleidung, die auch durchaus die Professoren kleidungsmäßig an den Adel herangerückt hat. Teilweise auch Schuhe mit roten Absätzen, wie sie zeitgleich auf Gemälden der französische König Ludwig XIV. Trägt, war also auch bei den Professoren hier in Jena im 17. Jahrhundert gängige Mode. Und das sind so interessante Sachen, die sich abzeichnen. Und hier ist auch mit der weiteren Restaurierung der Bestände mit noch interessanten Ergebnissen zu rechnen.
Ja, voll, ne? So ein kleiner Mode-Exkurs.
Genau.
Ich kann mir vorstellen, da gibt es sehr viele Menschen, die es interessiert. Ich habe gesehen, in dem Innenhof von dem Kollegium Jenense, dass es da jetzt auch so einen kleinen Laden gibt. Also jetzt auch bedeutet, ich habe ihn jetzt erst entdeckt. Ich habe da nicht reingeguckt, weil ich keine Zeit hatte.
Kleinen Laden?
Ja, ich weiß nicht genau, was das ist. Ich wollte es gern von Ihnen erklärt haben. Also das ist ja eine Tür und das sieht so aus, als könnte man da auch reingehen und sich schlau machen.
Also es gibt, wenn man ins Kollegium reingeht, dieses ehemalige Kirchenportal, was umgesetzt wurde mit den Glastüren. Dahinter befindet sich eine kleine Dauerausstellung zur Geschichte des Kollegiums. Die wurde bereits 2008 eingerichtet zum Universitätsjubiläum. Da sind ein paar Kopien von Exponaten aus der Universitätsgeschichte zu sehen, auch Bilder von den Ausgrabungen, die Glocke aus dem Senatsgebäude und sowas. Das wird auch aktuell durch unser Projekt überarbeitet. Wir hoffen, dass wir Ende des Jahres da eine Überarbeitung haben. Aber dieser Bereich als Dauerausstellung, der besteht tatsächlich seit 2008 und ist tagsüber, wenn das Gittertor zum Hof geöffnet ist, auch für jeden Besucher zugänglich und ist durchaus sehr interessant.
Das heißt, da kann man nochmal das, was wir jetzt ein bisschen besprochen haben, auch nochmal selber erkunden.
Genau.
Ja, also dann die Empfehlung jetzt mal hier an der Stelle an die Zuhörenden, dass das mal gemacht wird. Ich werde es bestimmt auch irgendwie jetzt nochmal machen müssen, genau, für unser Projekt, was wir hier auch machen. Wie sieht denn das aus mit so Forschungsnachwuchs? So, gibt es da auch viele junge Menschen, die für das Thema brennen und da in dem Forschungsprozess mit beteiligt sind?
Ja, also es sind tatsächlich auch zwei Dissertationen, gerade im Bereich für die Textilien, die bereits angefangen haben, beziehungsweise kurz vor dem Start sind. Und insgesamt muss man sagen, sind wir ein relativ junges Projektteam, die daran arbeiten. Und wir haben auch schon Lehrveranstaltungen dazu gemacht, wo wir auch versucht haben, Studierende einzubinden in das Projekt. Das werden wir auch in Zukunft weiter machen. Und man muss auch sehen, sicher das Ziel, dass daraus auch Abschlussarbeiten, Bachelor-, Masterarbeiten entstehen können. Also dafür sind wir sehr offen, ja.
Vielleicht nochmal eine ganz konträre Frage, denn der Eichplatz soll ja nun neu bebaut werden mit ganz krass moderner Architektur und Hochhäusern und das ist ja dann in direkter Nachbarschaft zum Kollegium Jenense. Wie stehen Sie denn dazu?
Naja, ob man die Gebäude jetzt schön findet oder nicht, ist natürlich Geschmackssache. Mir persönlich gefällt es weniger, aber ich sage mal so, es ist auch ein interessanter Kontrast, der ja zu Jena passt. Wir haben sowohl das Historische als auch natürlich mit auch den Unternehmen, die wir haben, eine sehr moderne Seite der Stadt und es wird damit versinnbildlicht. Es ist halt stadtpolitisch eine Entscheidung, daran wird sich auch nichts ändern. Prinzipiell, dass der Platz bebaut wird und anders genutzt wird als nur als Parkplatz, finde ich jetzt nicht ganz schlecht. Und wie die Architektur dann aussieht, das müssen andere entscheiden.
Wobei sich ja, glaube ich, viele auch einfach ein bisschen Stadtgarten gewünscht haben. So zum einfach so ein Ort, wo man sich eben gerne aufhält, weil es da schön grün ist und man sein Eis schleckern kann oder so.
Also ein bisschen Begrünung würde der Stadt insgesamt schon sehr gut tun. Das ist schon.
Genau, aber so Aufenthaltsqualität hat ja dieser kleine Innenhof ja schon. Und Sie haben vorhin im Vorgespräch erzählt, dass es vor allen Dingen zu DDR-Zeiten da schon öfters auch Veranstaltungen gegeben hat. Weil als ich jetzt zum ersten Mal drin stand, war ich auch erstaunt, dass diese Stadtgeräusche plötzlich so weg waren. Also es war wie plötzlich in einem völlig anderen, wie jetzt bei Harry Potter zum Beispiel, ne? Man geht so auf das Gleis Dreiviertel oder sowas und dann ist man plötzlich in der Zaubererwelt. Doch ein bisschen kam mir das so vor und das erste, was ich gedacht habe, was für ein schöner Ort, um so ein kleines Konzert zu machen oder vielleicht eine Lesung und dann haben sie mir jetzt gerade erzählt, gab es alles schon.
Genau, also es ist ja im Grunde genommen wie so eine Glocke, wenn man tatsächlich den Hof betritt, dadurch, dass es rundherum bebaut ist, hört man kaum was von den Straßenlärm, von den Stadtlärm. Es ist wirklich ein sehr idyllisches Plätzchen und deshalb hat auch Ende der 70er Jahre Günter Steiger, der damalige Kustos der Uni Jena, das Ganze rekonstruiert. Es wurde eine kleine Bühne, also Stufe errichtet und es haben dann auch Konzerte, Lesungen, Ausstellungen stattgefunden in dem Innenhof, auch regelmäßig. Kulturveranstaltungen, das ist dann nach dem Tod von Günter Steiger Ende der 80er Jahre leider abgeflacht und dann ganz verloren gegangen. Und das ist eigentlich auch ein Ziel, was wir im Projekt machen wollen. Das Kollegium, sowohl die Gebäude, die in ihrem Bestand teilweise sehr alt und sehr schön sind, wieder zugänglich zu machen, als auch vor allen Dingen den Hof wieder zu beleben und auch in das städtische Bewusstsein zu rücken. Und wenn dann wieder Konzerte stattfinden können oder ähnliches, wäre das schon eine sehr schöne Sache.
Also ich finde das toll. Vielleicht können wir das ja irgendwie mit unterstütztem Radio, wenn das wieder geschieht. Also wenn dieser kleine, versteckte, vergessene Ort fast schon irgendwie so eine Renaissance erleben kann, wäre schön.
Ja,
wünsche ich viel Erfolg noch bei dem Forschungsprojekt.
Dankeschön.
Und danke, dass Sie da waren.
Sehr gern.